Ich heiße Sie alle herzlich willkommen heute Morgen. Besonders freuen wir uns, dass die Kinder, wenn auch einige erkältungsgeschwächt nicht da sein können, doch in singfähiger Besatzung da sind. Und wir sind dann auch immer drüben verbunden jetzt mit der Kinderkirche und den Eltern, die mit den Kleinkindern drüben sind, die wir auch ganz besonders herzlich grüßen wollen. Ich darf Ihnen im Namen Gottes seinem Auftrag zurufen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Deshalb haben die Kinder eben gesungen, er macht dein Leben reich. Viele beschäftigt in dieser Zeit das Schicksal der Titanic, wie die unterging, Letzte Klänge, die auf der Titanic erklungen sind vor dem Untergang, war das Lied, das wir jetzt miteinander singen, 872 in diesem Liedheft. Näher, mein Gott, zu dir. Wahrscheinlich durch dieses Geschehen ist das Lied hier unglückseligerweise unter die Sterbelieder gekommen. Das ist ein Quatsch. Es handelt natürlich von einem jungen Mann, dem Gott das zeigt, wie er nahe ist. Das ist ja heute der Predigtext. Wir singen 872. Das ist ein Lied für Sie, das Sie begleitet in Ihren Lebensproblemen. Näher, mein Gott, zu dir. Lasst uns beten. Großer, ewiger Gott und Herr, du suchst uns. Du vergisst jetzt keinen von uns. Und uns ist es leid, dass wir oft ganz andere Sehnsüchte in unserem Herzen haben. Wir wollen weg von dir. Wir suchen unser Glück ohne dich. Vergib uns, Herr. Auch das, was uns in den vergangenen Tagen bewegt hat, war oft nicht von dir. Und darum kommen wir zu dir, auch mit den Dunkelheiten unseres Lebens, mit den Finsternissen, mit den verhüllten Wegen. Und wir freuen uns und sind so dankbar, dass du den Weg für uns weißt und das genügt. Herr, weise uns deine Wege, führe uns deine Bahn und öffne unsere Ohren, dass wir heute hören, wie ein Jünger hört. Und wir wollen dir in der Stille all das bringen, was uns jetzt im Privatesten bewegt. Herr, du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Und weil das heute passt, passt eigentlich immer, wollen wir miteinander den Psalm 23 beten. Im Gesangbuch ist es Nummer 711. Aber das lohnt sich, den auswendig zu lernen, den brauchen Sie ab und zu in Ihrem Leben. Und dann ist gut, man hat ihn im Kopf. Wollen miteinander sprechen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir singen, Gott ist gegenwärtig, Nummer 165. Manche meinen, das sei ein Lied, das sich für heilige Hallen und kirchliche Räume eignet. Da müssen Sie wissen, Gerhard Terstegen lebt ja vis-à-vis in Mülheim von der Kirche, er ging aber nicht hinein. Er war in seiner Wohnung, war ja ein sehr eigenwilliger Christ, war ja auch von der Kirche verfolgt und gejagt, aber ihm war das so wichtig, an seinem Bandwirkerstuhl von der Gegenwart Gottes zu wissen, am Arbeitsplatz. Und alles, was er tat und dachte, war in der Gegenwart Gottes. Und so singen wir die Verse 1, 6, 7 und 8 vom Lied 165. Darum kreist heute unser Gottesdienst, wie Gott sich erblicken lässt und sich mit uns ganz fest verbinden will. 1. Mose 28, wir lesen weiter, nachdem wir letztes Mal vom Betrug Jakobs gelesen haben. Jetzt Kapitel 28, Seite 31 in Ihren Bibeln. Hier wird zuerst erzählt, wie die Rebekka Sorge hat, wen Jakob heiratet. Es ist auch ein Problem. Und dann entlassen die Eltern diesen Jakob nach Mesopotamien in die Verwandtschaft der Mutter Rebekka. Und der Esau kümmert sich nicht um die Sorgen seiner Eltern. Er nimmt zu den zwei Frauen, die er hat, nochmal zwei. Und jetzt geht's Vers 10 weiter. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Das liegt schon in Mesopotamien, im heutigen Irak. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Der Bruch ist da immer ganz rasch, das geht in wenigen Minuten von der Helligkeit in die Dunkelheit. Und da nahm er einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir. Vielleicht habe ich es am Sonntag zu kurz Ihnen gesagt, warum ich Zeichenhandlungen wie den Segen nicht überschätzen will. Das Größte, was Gott Ihnen gibt, ist das Wort. Das ist unverwechselbar. Ich will mit dir sein. Und wenn Gott was sagt, ist das kein Schmarrn, sondern das ist wahr. Und da hält er sich dran, und da können Sie wissen, dass das nicht wanken kann. Das sind Segensworte, die Sie im Glauben fassen dürfen. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Und ich wusste es nicht. Der Herr war doch schon da im Mutterleib. Wir meinen immer, dass er auf heilige Plätze beschränkt. Nein, Gott ist doch viel größer. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das kennen Sie. Ganz plötzlich war es zappenduster im Leben dieses jungen Mannes. Er läuft um sein Leben. Alles war ihm plötzlich über Nacht verschlossen. Er muss gehen von zu Hause. Er liegt unter freiem Himmel, und das war eine dumme Sache. Ein Familienkrach, und sein Bruder ist hinter ihm her. Mit wildem Zorn mit seinem Bruder war nicht zu spaßen. Er wusste, der meint es ernst, es geht um sein Leben. Und nun lag er da in der Nacht. Er kann immer weiterlaufen, es ist zu dunkel. Wo soll er auch hin? Wie wird das gehen, wenn er zu seinen Verwandten kommt? Er war ein verlorener Mann und er lag in der Steppe, grauenvoll und öde, einsam. Niemand ist da, niemand sonst nimmt sich seiner an. Das sind Stunden, wenn wir das im Leben durchmachen müssen, wo wir rebellieren und sagen, wo? Wo ist denn die Gesellschaft? Diese herzlosen Leute, keiner nimmt sich um mich an, niemand hat Liebe für mich. Machen wir gern so bitter. Manche klagen sogar Gott an und sagen, Gott, wo bist du? Der Jakob wusste, er hat sich alles selber eingebrockt. Ich hab's gemacht. Kommt ganz selten vor, dass einer so viel einsieht. Ich habe betrogen. Ich habe den Zorn meines Bruders herausgeführt. Das war kein blindes Schicksal, das war nicht Gott. Ich habe mein Leben versaut. Und so lag er hilflos und verzweifelt auf dem Boden und schläft ein. Und in dem Augenblick hat er diesen wunderbaren Traum. Und er sieht plötzlich den Himmel Gottes offen. Und die Herrlichkeit Gottes leuchtet in das Leben eines verzweifelten und hoffnungslosen jungen Mannes. Und die Engel, das sind die starken, mächtigen Boten Gottes, die seinen Willen ausführen, die sieh doch. Und das ist eine Leiter, da ist der Zugang da, wo alle menschlichen Türen sich verschlossen hatten, ist bei Gott die Türe nicht verrammelt und nicht zu. Und das erfährt dieser junge Mann mit seinem schuldbeladenen Leben, mit all dem, was er verkorkst hat und falsch gemacht hat. Wie er aufwacht, weiß er, es ist kein Traum. Das ist wahr. Der heilige, ewige Gott ist mir, der ich so viel falsch gemacht habe, ganz nah. Und das gilt mir, dass der Himmel offen ist. Ich brauche gar keinen Traum mehr heute, weil Gott in seinem Wort mir so oft sagen lässt, ich bin dir nahe. Und niemand kann dich von mir wegreißen. Was willst du denn mehr haben? Steht geschrieben. Bei meinen Träumen, da würde ich auch noch zweifeln. Aber dass es im Wort und immer wieder bestätigt ist, dass das wahr ist. Darf ich es nochmal wiederholen vom letzten Sonntag? Das ist so groß im Alten Testament. Alle großen Glaubenslehren. Großen Glaubenslehren, für die wir alle theologische Fachbegriffe haben, sind im Alten Testament illustriert am Leben von Menschen. Und Sie können es gar nicht schöner sagen. Ein Mann mit gescheitert und mit einer gescheiterten Existenz, hilflos, ohnmächtig. Der Jakob war nicht so schnell umzuwerfen. Jetzt war er am Ende, jetzt war er in der Sackgasse. Und zu solchen Menschen beugt sich der ewige Gott herunter. Wissen Sie, die Theologen haben da Fachbegriffe dafür, aber die sind alles kalt und abstrakt. Man kann es gar nicht schöner zeigen, dass Gott das gratis macht, ohne Vorbedingungen, ganz umsonst, und er sucht ihn, so wie sich der heilige Gott heute zu ihnen herunterneigt. Und sie fragt, was bewegt dich, was bedrückt dich, und wie er sie sucht. Lange Zeit hat der Jakob gemeint, er müsse so die Sache Gottes selber durchführen. Das meine ich ja dauernd. Ich muss die Sache Gottes vorwärts treiben. Die Mission und die Evangelisation und das Wachsen des Reiches Gottes. Aber sind wir dumme Leute. Gott ist doch der, der seine Sache treibt. Und der hat doch beschlossen, dass er den Jakob segnen will. Wenn Gott in ihrem Leben sie nicht gerufen hat, dann können sie machen, was sie wollen. Dann kommen sie nie weiter. Er ist doch der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wenn wir mal merken, er ist der Macher.
Und dass das bei uns immer bloß in ganz kurzen Augenblicken aufblitzt, bei dem Jakob erst da verstanden wird. Das hat ihm doch seine Mutter oft erzählt, dass die Berufung und Erwählung zum Dienst schon im Mutterleib geschah. Ach, Jakob, warum hast du nicht früher Gott vertraut und ihm geglaubt? Warum hast du das denn mit deiner Verbissenheit selber machen wollen? Ich mache es doch, ich der Herr. Und Gott macht ganz, ganz große Dinge, ganz, ganz große Dinge. Gott ist es, der mit dem Jakob angefangen hat, der ihn gerufen hat. Und wenn Sie mal so eine Geschichte sehen, dann gehen auch alle theologischen Fragen plötzlich weg, die man sonst immer da hat. Wie ist das, wenn Gott beruft? Was hat das für Bedeutungen? Gott ruft Sie. Und Sie merken es am Klopfen an Ihrem Herzen, wie Gott in Ihr Gewissen zielt. Und Sie wissen, er will mich. Und das ist eine lange Geschichte, die weit zurückreicht, wie er in Ihrem Leben was machen will. Und man erschrickt und denkt, ja wie? Der heilige Gott und das Leben dieses Jakob, von dem wir am letzten Sonntag das nochmal gelesen haben, wo er eins ums andere Mal ganz cool das über die Lippen bringt. Ich bin Esau. Und Gott geht in das Leben eines solchen Lügners. Und wenn Sie ein wenig im Neuen Testament rumlesen, merken Sie, dass das Gottes Markenzeichen ist. Sein Symbol, sein Signe, dass er sich die Gescheiterten sucht, die Schwarzhändler und die Huren und die Versager und die Schwachen. Die anderen wollen ihn ja nicht. Und er hat uns gerufen, weil er dachte, die werden doch so hell sein, dass sie mich machen lassen. Darum hat er einen Jakob gerufen, nicht einen Esau. Und der Jakob trägt noch den Namen, er kriegt ja nachher den anderen Namen, Israel. Aber da trägt er noch den Namen der Hinterlistige oder er lügt. Das ist schlimm, wenn man mit so einem Namen durchs Leben laufen muss, aber muss offenbar sehr treffend gewesen sein für den. Wir haben da alle schöne Namen, hinter denen wir uns verstecken. Ich weiß nicht, welcher Vater sich erlauben könnte, seinen Säugling so zu nennen. Das heißt auch keiner Kain, obwohl wir alle unseren Bruder hassen. Wir machen das mit den Namen heute geschickter und machen das viel schöner und geben uns so flotte und charmante Namen. Der Jakob hat diesen Namen und Gott will es zum Ausdruck bringen und sagt, gerade bei solchen Leuten möchte ich einkehren und die suche ich und die will ich und die brauche ich. Ich bin der Gott Abrahams, denk doch mal zurück. Du darfst dich in die Segensgeschichte der Glaubenden einreihen und Gott will so machen wie bei Abraham. Der stand da mit leeren Händen. Ach, das macht uns doch nicht untätig, wie da immer so ein paar daherreden. Das ist ja gerade der Grund, warum es sich lohnt, mit diesem Gott was zu tun. Weil er Schwache erwählt und weil er die entscheidenden Siege erringen will. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wissen Sie, wenn wir beten, so hat es mal Paulus im Philipperbrief geschrieben, ist das ja die Freude, der Herr ist nahe. Das ist ganz nahe. Lasst eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Wenn man das einmal begriffen haben, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten, weil Gott all den Schutt und Schrott meines Lebens kennt. Und da will er hinein und da sucht er mich. Der Herr ist nahe. Jakob, lass mich doch machen. Ich will mit dir sein. Und wenn Gott das sagt, ist das sein Programm und da bricht er nichts ab. Und Sie wissen genau, dass Jesus es noch einmal bestätigt hat, dass nicht ein Häkchen davon abgebrochen werden kann, nicht ein Krümmchen dran. Bis zum letzten Tüpfelchen will's Gott bei Ihnen wahr machen. Sind viele sicher zu sicher und zu stolz und sagen, ich brauche ihn nicht, ich brauche keinen Heiland, ich brauche keinen Retter. Oh Jakob, jetzt fängt das Leben an. Merkst du's? Gott die Berufung in dein Leben hineinspricht, ich will mit dir sein. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich habe heute so viele Schriftlesungen gehabt, die ich alle Ihnen gerne vorgelesen hätte.
Nehmen Sie doch das Wort Gottes und sagen, Herr, dass das mir gilt, ich bin so ein Jakobstyp. Ich gehöre auch zu diesen gescheiterten Existenzen. Bei mir ist auch so viel verbogen. Ich bin in der Nacht wie Jakob. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Keinen Schritt mehr. Mein Weg ist verhüllt. Aber du bist der Herr. Auf einmal staunt man und sagt, jetzt verstehe ich erst. Wenn in unserer Gemeinde je was geschehen ist, wissen Sie, was gemacht hat? Was der Herr. Wenn in Ihrem Leben große Dinge geschehen sind, war der Herr. Und er steht heute da und lädt sie wieder ein und sagt, komm, ich will mit dir sein und bindet sich an sie. Ganz fest. Ich will mit dir sein. Es hängt nicht an äußeren Handlungen. Es hängt nicht in der Mitgliedschaft einer Kirche. Es hängt nicht in der Segenshandlung. Es hängt nicht an irgendeinem Symbol. An was hängt es? An Gott, der will, und an Ihrem Glauben, der sagt, ja Gott, ich will auch. Komm, Herr, komm in mir wohnen. Keine Minute mehr ohne dich, das ist es. Aber jetzt geht es ganz seltsam. Sie haben das ja gelesen. Die Reaktion des Jakob, Sie haben sicher nicht richtig zugehört an der Stelle. Man muss ja manche Bibelstellen ein Leben lang lesen, bis man so dahinter kommt. Wissen Sie, dass den Jakob das Grauen überfällt? Das ist in der Bibel super. Wie das so beschrieben? Warum überfällt denn das Grauen? Ist doch herrlich, wenn Gott uns so umgibt. Haben Sie es auch schon erlebt, dass Ihnen Gottes Gegenwart unheimlich wird? Ja, ist Angst vor unbereinigter Sünde. Wir haben ja vor Gott viel geleugnet und versteckt. In dem Augenblick, wenn Gott ganz nah zu uns kommt, dann meinen wir ja oft, und das kennen Sie aus dem Reden mit vielen verzweifelten Menschen, dann wird uns die Schuld plötzlich zum großen Abhaltungsgrund. Dabei ist das doch gerade der Grund, warum er seinen Heiland Jesus geschickt hat. Es dürfte ja keiner mehr auf Abstand bleiben. Das bleibt das Problem bei Ihnen auch, vielfach im Leben. Aber ich darf das doch für mich nicht annehmen, weil ich doch so oft in diese alte Sache wieder hineingetreten bin, die mein Leben belastet und so dunkel macht. Da begreift der Jakob gar nicht, wenn Gott so redet, ich will mit dir sein, will er einen Trennungsstrich machen, einen ganz dicken Trennungsstrich. Ich habe vorhin gesagt, im Alten Testament sind die großen theologischen Begriffe einfach bildhaft entfaltet. Und das an dieser Stelle auch nochmal ganz wunderbar gezeigt. Dieser Trennungsstrich, das nennen wir ja Bekehrung, aber ich möchte Ihnen sagen, ist gar nicht so gut manchmal, was wir mit den Begriffen an Vorstellungen verbinden. Der eine ist geschockt und der andere ist unter Druck. Wie war es denn beim Jakob? Da war das auch nicht gleich ein Trennungsstrich. Im Gegenteil. Darf ich mal kurz probieren, wie wir die Geschichte heute erzählen würden, als fromme Evangelikale. Da würden wir sagen, der Jakob hat einen Traum und er sieht der Himmelsleiter und so weiter. Und dann stand er auf und sagt, Herr, ich habe mich entschieden. Er hat sich gründlich bekehrt. Am nächsten Morgen war alles tipptopp. Und er hat 100.000 zu Jesus geführt. Oder zu Gott geführt, wie Sie wollen. Gut. Steht ja nicht da, so wie unsere Bekehrungsgeschichten alle scheinbar ablaufen. Das hat ja manche schon abgestoßen. Die Bibel ist, darf man ganz offen sagen, manche dieser Bekehrungsgeschichten sind ja auch ein Stück weit verlogen. Vielleicht in guter Absicht, aber es hindert ja nichts daran, dass sie unwahr sind. Die Bibel ist ehrlicher. Und es war im Jakob ein ganz langer Weg. Und der Prophet Hesea sagt noch einmal, es geht beim Gottesvolk eigentlich ein Leben lang, wann endlich bekehrst du dich, Jakob? Wie lange geht das bei Ihnen schon, mit Hängen und Würgen? Sie wissen ganz genau, wo es heiligt. Und dann kommt man wieder und dann humpelt man wieder weiter. Und wie war es beim Jakob? Da macht er einen Deal mit Gott und sagt, also lieber Gott, wenn das stimmt, was du mir sagst, dann kriegst 10% von allem, was ich verdiene. Also schön.
Er sagt, ich warte mal aber ab, ob du das alles einlöst. Es dauert noch Jahre, bis er sein Leben wirklich ganz in die Hand Gottes wirft. Ich kann den Jakob nicht kritisieren, weil er uns haushoch überlegen ist. Aber die Bibel zeigt uns, was das oft für eine furchtbar elendlange Geburt ist, bis wir endlich sagen, ich bin nicht wert aller Barmherzigkeit und Treue, die du Gott in meinem Leben getan hast. Bis wir sagen, wir haben alles, alles in dir, Herr Jesu Christ. Du bist alles und ich bin gar nichts. Herr, ich warte auf dein Heil. So stirbt der Jakob nachher. Herr, ich warte auf dein Heil. Es ist so viel Gewurschtel und so viel Menschenwerk und so viel Frommgemachtes. Ach Jakob, wirf dich doch in die Hand dieses Gottes, der dir sagt, was willst du noch? Natürlich wäre es ein Grund, sich spontan zu bekehren. Es wäre das Schönste, wenn heute einer sagt, ich mache einen reinen Tisch heute und absolut klar. Ist doch erbärmlich, wie lange wir das hinziehen. Spontan und im Augenblick zu sagen, ja, jetzt möchte ich in meinem Leben einen dicken Strich machen und ich will gar nicht mehr weitergehen. Aber im Jakob war es leider, leider ein langer Weg. Und da sagt die Bibel nichts als Vorbild, sondern um zu zeigen, mit welcher unendlichen Geduld und Güte Gott uns nachgeht. Der Jakob immer noch mal versucht, wir werden es dann verfolgen, wie er dort selbst als Viehhirte noch einmal probiert, der Sache Gottes nachzuhelfen. Er meinte immer, er müsste den Segen Gottes mit unbrauchbaren Mitteln noch ein bisschen schieben. Und er müsste immer noch mal lavieren, damit es richtig stimmt. Nein, müssen wir nicht. Wir wollen auch nicht die Sache Gottes mit falschen Mitteln verkaufen. Wir meinen manchmal immer, wenn wir das irgendwie groß herausbringen und toll und dass die Leute sagen, guck mal und da ist einer und dann und so, hat doch Gott nicht nötig. Lass doch die Sache auf den Tisch legen. Dass Gott sich an sündige Menschen bindet, das wissen Sie, weil wir immer und immer wieder aufs Kreuz hinweisen von Jesus. Darum hat er sein Leben gelassen, um ihnen zu sagen, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich will dein sein, wie tief deine Schuld ist. Es gibt keine noch so schwere Schuld, die Jesus jetzt nicht bei dir vollkommen auslösen und wegtun will. Der hat sich für dich entschieden. So wie Gott sich für Jakob entschieden hat. Ja, macht das nicht verruchte Leute. Es gibt vielleicht Leute, da kann man ja drauf lossündigen. Nein, das kann man nimmer. Wer es begriffen hat, kann doch nimmer drauf lossündigen. Wie kann man da bloß noch den Abstand halten, wo Gott sein Herz uns gibt? Ich habe Ihnen immer wieder auch gezeigt, wie Jakob ein häuslicher Typ war. War gern bei Mama am Herd gestanden und fiel ihm ein bisschen schwer. Und jetzt ging das in seinem Leben so, dass er draußen auf der Steppe liegt und nicht mal einen Schlafsack hat und nicht mal ein Bett. Es gibt in unserem Leben Umstände, die uns ganz besonders zu Gott hintreiben. Und manchmal müssen wir ganz tief geführt werden, bis wir das richtig erkennen, was Gott da sagt, ich will mit dir sein. Und als, noch einmal, lassen Sie sich noch einmal stehen, warum ist in dem Jakob da so eine Angst? Hat er wirklich Angst vor Gott? Ja, die meisten Menschen haben Angst vor Gott. Nur Menschen, die Frieden mit Gott gemacht haben, sind aus der Angst befreit und in die Liebe versetzt. Es ist ganz richtig beschrieben beim Jakob, wie er Angst hat vor irgend ein paar Monaten las ich von einem Atheisten in einer Zeitung, ein bekannter Literat, hat geschrieben, er hat gesagt, mir hat man auch immer Angst gemacht vor dem Gott, der zu jeder Dachluke reingespäht hat. Nein, nicht Angst hat man ihm gemacht. Man hat ihm die schönen Geschichten von der Gegenwart Gottes erzählt. Und sein gottfernes Herz hat es in Angst umgedreht. Der moderne Mensch, wir haben Angst vor Gott, in sein Licht zu treten. Wir verstecken alles. Und Jakob hat Angst, alles. Er könnte vor Gott sagen, Herr, erbarm dich meiner Nöte, erbarm dich meines kleinen Glaubens. Vor Gott muss man doch keine Angst haben. Bei dir ist die Finsternis nicht finster. Bei dir leuchtet die Nacht so hell wie der Tag. Bei dir ist das Dunkel
so hell wie das Licht.
Nein, Jakob war, selbst Jakob, der den Segen Gottes suchte, war die Nähe Gottes fremd.
Ist Gott Ihr Freund? Können Sie ihn lieb haben? Sind Sie so eng verbunden mit ihm? Ach, das muss doch, sonst haben Sie ja noch gar nie das alles erlebt, was Gott Ihnen schenken will. Er will Ihnen das heute geben. Ich will mit dir sein.
Und dann will er alle seine Verheißungen erfüllen, wie er dort die großen Landzusagen vom Abraham erfüllt hat. So will er all die großen Worte der Propheten. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, will er bei ihnen bestätigen. In Krankheitsnot, in Einsamkeit, wenn Menschen ihnen heimtückisch mitspielen, will Gott das wahr machen. Ich will mit dir sein.
Und ich kann nur bitten, dass heute jeder von Ihnen das ergreift, in ganzer Freude. Wissen Sie, das macht, da beginnt das Leben. Dann kann uns Gott in die Nacht schicken. Ich weiß den Weg nicht, aber er weiß ihn und das macht ja nichts. Ich bin froh und unbekümmert. Was auch an Gefahr droht, ich bin unbekümmert. Ich will mit dir sein. Der Herr hat sich an mich gebunden. Und bleiben Sie dabei, in diesem schmutzigen Ich. Wie sagt die Bibel, das Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding. Kennen Sie bei sich, trotzig und verzagt, mutlos, depressiv. Das will Gott sprengen und sagt, ich will in deinem Ich sein. Machen Sie das Ich Gottes, dass das in Ihr Leben reinkommt. Das will Gott tun. Ich will mit dir sein. Ich will in dir wohnen. Entthrone dein Ich, lass Gottes Ich in deinem Leben herrschen. Sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Ich. Wie ist das bei Ihnen, wenn Gott wirklich der Herr ist? Wenn er in Ihnen regiert, in Ihnen Ihre Gedanken bestimmt, Ihre Wünsche, Ihr Tun und Lassen. Das ist das Größte. Ich will mit dir sein. Lauter unverdiente Gnade. Amen. Und nun singen wir das Lied Stark ist meines Jesu Hand, dass es noch einmal ausdrückt, wie er mich nicht loslässt, auch in der dunkelsten Nacht. 617. beten. Du großer, barmherziger Herr, unser Retter, du hast an uns schon gedacht, als du gekreuzigt wurdest. Und du hast uns gerufen, bevor wir im Mutterschoß geboren wurden. Wir können dich nur anbeten über diesem Geheimnis. Und jetzt gehen wir oft durch dunkle Nächte und fürchten viele Gefahren, aber einfach, weil wir dir nicht trauen. Ja, Herr, wir wollen es offen sagen, wir halten dich nicht für glaubwürdig. Vergib uns diese schreckliche Schuld. Und danke, dass dein Wort gilt, unverbrüchlich. Dass niemand dein Wort außer Kraft setzen kann, dass du uns dein Wort und deine herrlichen Zusagen gegeben hast. Dass du unser Licht und unser Heil bist. Vor wem sollten wir uns fürchten? Du willst unseres Lebens Kraft sein. Herr, wir wollen deinem Wort glauben, dir gehören. Und wir wollen einen dicken Strich machen jetzt. Auch unter so viel falsche Wege. Wir wollen umkehren zu dir. Wir wollen nicht ein Leben lang weiterwursteln, sondern uns dir hinwenden, damit du in unserem Leben, auch in den kommenden Tagen, durch uns in aller Schlichtheit wirken kannst, als Herr und König. Gebrauche uns, nimm unser Leben und bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, dass der Teufel nichts dazwischen schieben kann. Wir bringen dir ganz besonders auch die, die im Elend sind und die leiden und die angefochten sind, sei jetzt bei ihnen, besonders wenn sie durch schwere Krankheitsnöte gehen, durch Depression und Einsamkeit. Wir bringen dir auch die angefochtene Gemeinde in der Verfolgung, im Widerspruch. Wir bringen dir deine Boten, wo sie in aller Welt tätig sind. Gib doch, dass sie Menschen zu dir weisen können. Und dass das überall im Mittelpunkt steht. Gib auch in unserem Land wieder diesen Aufbruch, dass das eine das Not tut. Wieder in der Mitte alles Redens und Wirkens steht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch stehen bleiben, es ist nicht mehr sehr lang. Am nächsten Sonntag predigt Frau Franziska Stocker-Schwarz, war viele Jahre mit ihrem Mann zusammen in unserer Gemeinde. Jürgen Schwarz hat am zweiten Advent hier gepredigt. Frau Stocker-Schwarz war auch Vikarin hier in unserer Gemeinde. Sie ist von dem Kreis bekennender Frauen gebeten worden beim Kirchentag, die Bibelarbeit für die bekenntnistreuen Frauen zu halten. Freut uns sehr, dass sie in unserer Gemeinde einmal predigt, am nächsten Sonntag in beiden Gottesdiensten. Sie sind jetzt Pfarrleute in Wilhelmsdorf, in der Brüdergemeinde dort. Dann noch was anderes. Wir haben in 16 Tagen einen Vortrag von dem Dr. Stefan Holthaus, Rektor der Freien Theologischen Akademie in Gießen, der hat ein hochinteressantes Buch geschrieben, Trends 2000, was so das Typische ist unserer Zeit, der Erlebnisgesellschaft, der Lustbetonung und so weiter. Und hier zeigt, wie die Christen voll auf dieser Welle abfahren und gar nicht merken, wie sie das Evangelium verraten. Sondern sie meinen, sie wären bloß aktuell und zeitnah. Wir freuen uns, dass Stefan Holthaus da kommt am Dienstag, 23. Februar, dass ich es nicht vergessen habe, hin einen Zettel. Es steht nicht im Notizenzettel, weil wir es erst später eingeführt haben. Wir freuen uns, dass er kommt. Er hat ganz wenig Möglichkeiten, solche Dienste anzunehmen. Das ist eine seltene Gelegenheit. Wenn Sie die Zettel mitnehmen, so kleine Zettelchen, und dürfen Sie auch gerne weitergeben an andere. Das ist wichtig, dass wache Christen das verfolgen und sich damit auseinandersetzen. Die Freie Theologische Akademie in Gießen hat meine große Liebe seit vielen Jahren. War mehrfach auch dort zu Diensten, eine bibeltreue Ausbildungsstätte, die ausgezeichnete Theologen hervorbringt. Leider werden sie von unserer Kirche nicht angenommen, aber umso mehr dienen sie an anderen Stellen des Reiches Gottes. Und die sind nur unterhalten von Spenden. Heute eine solche theologische Akademie nur mit Spenden zu unterhalten, ist eine ganz große Sache. Und ich freue mich, dass dieses Werk seit Jahren in großer Blüte wirkt. Wir wollen heute unser Opfer für die Freie Theologische Akademie in Gießen geben. Und nun will Gott der Herr mit Ihnen gehen. Er will das bei Ihnen wahrmachen. Ich will mit dir sein. Ich will dich behüten, wo du hinziehst. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.